Weil es so schön ist. Der Herr ist auferstanden. Und? Dankeschön, Dankeschön. Maxi freut sich auch, wir haben das heute schon geprobt. Und er ist dem Petrus erschienen. Letztes Jahr, an Ostersonntag, habe ich das gesagt, das gehört dazu. Das wünsche ich mir, dass wir das jetzt immer dazu zumindest denken. Denn von Beginn an war das den Jüngern, den ersten Christen schon wichtig. Der Herr ist auferstanden und er ist erschienen. Da kommen die geflashten, begeisterten, mit brennendem Herzen erfüllten sogenannten Emmaus-Jünger, begeistert, rennend nach Jerusalem zu den anderen. Sie haben gerade begriffen, dass Jesus lebt und dachten, sie erzählen jetzt die Big News. Und dann kommen sie rein und sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann kriegen sie diese Neuigkeiten. Ja, wir wissen das schon, er ist dem Petrus erschienen. Das war sicher eine lustige Situation. Also ich finde es zumindest sehr witzig, mir das vorzustellen, wie sie diese große Nachricht der Weltgeschichte nach Jerusalem tragen. Und dort ist sie auch schon angekommen. Der Herr ist auferstanden. Und er ist dem Simon erschienen. Warum war das von Anfang an so wichtig? Ja, weil es nicht um irgendeine Idee geht und irgendeine schöne Vision, um irgendwie einen psychologischen Trick, um irgendwie so einen Placebo-Effekt, dass wir uns besser fühlen in schlechten Zeiten, sondern weil es eine Tatsache ist, dass wir Ostern feiern dürfen, weil es eine Tatsache ist, dass Jesus auferstanden ist. Und das sehen wir, dass genau dieser Effekt den ersten Jüngern so wichtig war, dass sie das mit diesem Erscheinen immer schon dazu gesagt haben. Heute rufen wir uns das zu, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, wahrlich, tatsächlich, Amen, er ist auferstanden. Und dieses Amen, dieses wahrhaftig hatten wir vorgestern schon. Ihr erinnert euch vielleicht, als Jesus dem Mann am Kreuz neben ihm zuspricht, Amen, wahrhaftig, tatsächlich, wahrlich. Ich sage dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und dieses erste wahrhaftig von Karfreitag, das ergibt Sinn durch dieses zweite wahrhaftig am Ostermorgen. Weil Jesus auferstanden ist, haben Sünde, Tod und Teufel am Kreuz nicht gewonnen. Und diese Osterbotschaft, die hat sich ganz früh schon in das allererste, vermutlich allererste Glaubensbekenntnis der Christenheit eingeprägt. Dieses Glaubensbekenntnis ist höchstwahrscheinlich älter als jedes Buch des Neuen Testamentes. Wollen wir vielleicht auf das Handmikro wechseln, ganz spontan? Dann diese Osterbotschaft hat sich schon in das vermutlich erste Glaubensbekenntnis der Christenheit ganz schnell eingeprägt. Und diese Osterfreude, diese Auferstehungsfreude, die den Philipperbrief auch prägt, prägt jede Predigt im Neuen Testament. Alles, was Paulus sagt, da ist immer wieder zentral dieser Gedanke von der Auferstehung. Aber manchmal hat er da offenbar mehr Worte gebraucht. Zum Beispiel Worte aus diesem alten Glaubensbekenntnis, das wir uns heute auch mal anschauen. Das steht nämlich, obwohl es älter ist als jedes Buch des Neuen Testamentes, steht es als Zitat im 1. Korinther 15, im großen Auferstehungskapitel von Paulus. Und das lese ich uns einmal da die ersten 14 Verse aus dem 1. Korinther 15 vor. Paulus über die Auferstehung. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, und jetzt kommt dieses alte Bekenntnis, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben.
etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wie so sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ostern bedeutet Frühling, ein Symbol, dass alles wieder aufblüht. Ostern, das sind die Ostereier, ein Symbol des Lebens. Ja? Ostern, das sind die Hasen. Vermutlich, wenn ich richtig informiert bin, weil die damals, vor allem früher, als es noch mehr Hasen gab wahrscheinlich, weil die im Frühling wieder vermehrt auf den Feldern sichtbar wurden, mit einer hohen Anzahl Kindern. Ja? Die sind bekannt für hohe Vermehrungsquoten, um das mal so zu sagen. Also auch wieder der Idee von Leben, von Aufblühen, Ostern, Hasen, Eier, alles nette Bräuche. Alles mal eine schöne, nette, auch sinnvolle Symbolik. Was uns bei all dem aber nicht passieren sollte, ist Folgendes. Wir dürfen diese christliche Auferstehungshoffnung niemals zu so einer bloßen Symbolik machen. Nie zu so einer einfach netten Idee verkommen lassen. So nach dem Motto, wie die Natur nach dem Winter wieder aufersteht, so ist es ja auch ein ganz wohltuender Glaube, dass das Leben immer wieder neu beginnen würde. Jesus, Auferstehung, Ostern, Eier, Hase, passt einfach alles nett zusammen. Bitte, bitte nicht. Wir feiern Ostern, weil es tatsächlich und wahrhaftig so ist. Jesus ist auferstanden. Die Auferstehung Jesu ist eine Tatsache. Und so heißt es ja in unserem Text hier von Paulus, im Brief an die ersten Christen in Korinth, wenn Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann von euch einige, es gibt keine Auferstehung? Paulus schreibt diesen Brief vermutlich so im Jahr 55, also etwa 25 Jahre nach Kreuz und Auferstehung. Und offensichtlich, und das finde ich ja hochspannend, offensichtlich muss er in diesem Brief ein ganzes Kapitel über die Auferstehung reinschreiben, weil schon 25 Jahre nach der Auferstehung und Himmelfahrt, wenn auch ziemlich weit entfernt in Korinth, aber immerhin, es schon 25 Jahre danach Menschen gab, Christen gab, die diese zentrale Message der Auferstehung irgendwie nicht glauben konnten. Da scheint es sich eingeschlichen zu haben, dass die Leute dem widersprochen haben, dass sie daran gezweifelt haben, sodass Paulus 25 Jahre danach diesen Brief schreiben muss. Und das ist hochspannend, weil unsere moderne Zeit, wir mit unserem leicht arroganten Denken, was so der Blick auf die Vergangenheit angeht, dem wird im Ganzen so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Menschen heute denken oft, dass die Menschen damals irgendwie naiver waren, leichtgläubiger waren, wenn es um Wunder und so alles ging. Und da wird heute vielleicht gesagt, naja, was Jesus so erzählt hat, wie er gelebt hat, seine Persönlichkeit, seine Message, das war alles schon echt vorbildhaft, nachahmenswert, klasse. Aber das mit den Wundern, das muss man ja heute nicht mehr glauben, das wissen wir heute besser. Das waren vielleicht irgendwelche Tricks, von denen die Leute damals nichts wussten. Sie hatten das medizinisch-naturwissenschaftliche Verständnis noch nicht. Jetzt schreibt Paulus aber genau diese Worte an Menschen von damals. Und es zeigt uns, die waren nicht dümmer oder naiver als wir heute. Die wussten ganz genau, dass ein toter Mensch normalerweise im Grab bleibt. Dass Tod Tod bedeutet. Und die hatten nicht so ein Bild von der Auferstehung, dass plötzlich jemand wieder in einem Raum mitten bei ihnen steht, der zwei Tage vorher noch sterbend am Kreuz hing, den wir ins Grab gelegt hatten. Keiner hatte eine Idee davon, dass jemand in der Gegenwart, im normalen Lauf der Welt, wieder lebendig wird. Die Menschen waren nicht naiver damals. Sie haben das genauso bezweifelt wie viele von uns heute. Korinth in dem Fall war ja griechisch-römisch geprägt, deswegen habe ich da mal griechisch-römische Beispiele mitgebracht aus der Geschichtsforschung, was man darüber so erfährt. Das sehen wir zum Beispiel im griechischen Mythos. Da heißt es dazu, Auferstehung war nicht einmal im Mythos eine erlaubte Kategorie. Als Achillos versucht, ein Kind vom Tod zurückzuholen, bestraft Zeus beide mit einem Blitz. Und bei den Römern geht es so. Was hat es mit dieser verrückten Vorstellung auf sich, fragt Plinius, dass das Leben durch den Tod erneuert wird? Jeder weiß, dass eine derartige Rede Unsinn ist. Also die Idee, dass jemand wieder aufersteht, das war bei den Griechen zum Beispiel so absurd, dass es sogar eine religiöse Sage darum gibt über dieses Thema und Zeus diejenigen bestraft, die so eine Behauptung aufstellen. Die waren nicht naiv, die haben das nicht einfach so geglaubt. Auch die Jünger waren am Ostermorgen erschrocken und sprachlos. Sie mussten das Ganze erstmal begreifen. Erst die Erscheinung von Jesus, erst, dass sie ihn wieder gesehen haben, ihn anfassen durften, erst das hat sie zur Überzeugung geführt. Also die Korinther damals waren in guter Gesellschaft und wer sich heute schwer tut mit der Idee der Auferstehung, der ist auch herzlich willkommen in dieser Runde. Paulus ist auf Zweifler eingegangen. Und wir fragen uns jetzt nochmal im letzten Teil, wie hat der Paulus auf diese Zweifel reagiert? Wie hat er versucht, die Korinther zu überzeugen? Naja, zum ersten Mal erinnert er sie ja an die Qualität der Überlieferung der Botschaft, die er weitergibt. Er sagt, er hat ihnen nur was weitererzählt, was er auch selbst empfangen hat. Und das ist eben dieses ganz alte Glaubensbekenntnis. 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 7. Dass Christus gestorben ist nach den Schriften, begraben worden ist, auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Aber dann geht es weiter, dass er erschienen ist. Kephas, also Petrus, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. Und die meisten davon leben noch. Etliche aber sind gestorben. Und danach erschien er dem Jakobus und danach nochmal sämtlichen Aposteln. So klang damals eben die früheste Zusammenfassung des Glaubens. Und es nach vielen Historikern sogar sehr, sehr, sehr früh. Einer schreibt, wir können mit Sicherheit von wenigen Monaten ausgehen, dass sich dieses Glaubensbekenntnis inklusive der Idee, dass er erschienen ist, Augenzeugen haben ihn gesehen, schon weit verbreitet hat. Und dann immer dieser Vierklang, der dabei steht, gestorben, begraben, auferstanden, erschienen. Das gehörte von Anfang an ganz fest dazu. Wir bilden uns das nicht ein. Es ist nicht nur so, ja, wenn wir nur fest an ihn glauben, dann lebt er in unseren Herzen weiter. Nein, Jesus ist wahrhaftig lebendig geworden, körperlich wieder auferstanden. Und das an verschiedenen Orten, verschiedene Menschen, die alle das Gleiche sagen. Und bei einer Gelegenheit über 500 auf einmal, die meisten leben noch, 25 Jahre nach der Auferstehung. Mit anderen Worten schreibt Paulus dir hier, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, kommt mit mir in die Region von Jerusalem. Ich zeige euch Hunderte, die ihn gesehen haben und die noch leben. Also schon bei Paulus gab es Zweifler, denen ihr begegnen muss, weil er sagt, es ist so zentral, es ist so wichtig für euren Glauben, ihr müsst es begreifen. Gestorben, begraben, auferstanden, erschienen, wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehung als Tatsache, als körperliches, echtes Ereignis. Das war jetzt ein Blick mal ein bisschen auf die historischen Indizien, von denen es eine ganze Menge gab. Vor wenigen Wochen haben wir dazu die Andachtsserie bei 24/7 eröffnet. Da durfte ich ein bisschen mehr zu den historischen Indizien sagen. Jetzt kann ich ja, ohne jemanden bloßzustellen, mal zumindest in die Runde fragen. Es sind ja einige hier aus der Jugendgruppe. Wisst ihr denn noch zumindest mal so das Anagramm oder die Eselsbrücke, die ich da weitergegeben habe? Oder einzelne Indizien? Es waren fünf und wir haben uns ein Anagramm dazu überlegt als Eselsbrücke. Nee? Ja, da habe ich es gehört. Sehr gut, danke. Oh, es beruhigt mich. Das hätte jetzt übel ausgehen können. Danke, da ist jemand noch, da ist jemand schon wach. Frage, genau, ich habe das Anagramm Frage als Eselsbrücke mitgegeben, um sich fünf historisch objektive Indizien zu merken. Kriegt ihr die fünf auch noch hin, wenn ihr das Anagramm jetzt wisst? F.
Frauen.
Ja.
R.
Reaktionen. Ja. A. Ausbreitung. G. Grab. Und E. Das ist jetzt leicht nach der Predigt. Erscheinen, genau. Also, vielen Dank. Frage, fünf Indizien, Frauenreaktionen, Ausbreitung, Grab, Erscheinungen, F-R-A-G-E. Und wenn ihr wissen wollt, wie das, was das genau auf sich hat, dann fragt die bei der Jugend jetzt gleich nach dem Gottesdienst. Also es gibt, wer sucht, der wird finden nach historisch tragfähigen Indizien und wo genau das deutlich wird. Wir glauben nicht an irgendeinen Mythos, wir glauben nicht an eine tote Philosophie, an irgendeine psychologische Idee, sondern an eine historische Tatsache. Wir haben als Christen eine lebendige Hoffnung, nicht weil irgendwann vielleicht irgendwas passiert, sondern weil vor 2000 Jahren in Raum und Zeit Jesus tatsächlich gestorben und auferstanden ist. Die christliche Hoffnung gründet sich auf eine Tatsache in der Vergangenheit und den damit verbundenen Versprechen für die Zukunft. Also, fragt gerne nach, wer da mehr wissen will. Wir widmen uns so lange einem zweiten Aspekt, nämlich was wollte Paulus uns noch mit dieser Auferstehungsbotschaft da betonen? Warum schreibt er dieses Kapitel? Er sagt ganz einfach, ohne die Auferstehung ist alles nichts. Nicht mehr und nicht weniger. Ohne die Auferstehung ist alles nichts. Und zwar alles vor der Auferstehung und alles seit der Auferstehung. Er argumentiert ja hier ganz klar, dass es die zentrale Frage des christlichen Glaubens ist. Und das argumentiert er mit diesem Glaubensbekenntnis. Und vielleicht seid ihr da auch drüber gestolpert, als ich das vorgelesen habe, dass es da heißt, er ist gestorben nach den Schriften und er ist auferstanden nach den Schriften. Also das hieß mit anderen Worten, gemäß der Bibel, nach den Schriften, das war das Alte Testament zur Zeit von Jesus. Da gab es noch nicht diese Argumentation von Paulus und allem. Aber er betont hier, es war schon angekündigt in den Schriften im Alten Testament, dass Jesus sterben und auferstehen wird. Und dass es mit dem Sterben angekündigt war, ich glaube, da sind wir ziemlich schnell dabei, da fallen uns Stellen ein, da haben wir vorgestern drüber gesprochen, zum Beispiel Jesaja 53, Psalm 22, viele, viele andere Stellen. Gott wird einen Mann senden, einen Messias, einen Retter, der für die Sünden seines Volkes sterben wird. Aber jetzt argumentiert Paulus ja noch weiter und sagt, er ist auch auferstanden nach den Schriften. Und wenn wir mal ehrlich sind, weiß ich nicht, ob da uns sofort etwas einfallen wird. Es scheint ja hier so zu sein, im Alten Testament ist von der Auferstehung die Rede. Klar, es gibt so eine jüdische Vorstellung, dass alle Toten, die zu Gott gehören, am Ende aller Tage irgendwie bei Gott wieder leben werden. Aber eine Auferstehung, wie Jesus sie verkörpert, eine wirkliche Theologie über die Auferstehung finden wir da erstmal nicht. Vielleicht denkst du jetzt an die Story von Jona mit dem Wal. Hatten wir ja vor kurzem erst. Und da sagt Jesus ja später, dass das auf einer Symbolebene auch was mit seiner Auferstehung zu tun hat. Aber da wäre ich ja ohne Jesus erstmal nicht drauf gekommen, wenn ich nur Jona gelesen hätte. Dann denkt der ein oder andere vielleicht von uns an die Geschichte von Abraham und Isaak. Der Hebräerbrief, da mogelt man ja eigentlich wieder ein bisschen mit dem Neuen Testament, aber der Hebräerbrief gibt uns da einen Hinweis darauf, der erklärt uns, dass Abraham Gott so wortwörtlich geglaubt und vertraut hat, dass er da eigentlich an die Auferstehung geglaubt hat. Denn Gott hatte gesagt, dieser Isaak wird Träger der versprochenen Segenslinie und Gott hat auch gesagt, opfere mir diesen Sohn. Und dann erklärt der Hebräerbrief, Kapitel 11, wer das nachlesen will, nur, Abraham hat Gott beim Wort genommen, ihm wortwörtlich geglaubt und dann logisch, rational geschlussfolgert, wenn Gott mir A verspricht und B von mir fordert, dann muss C ja wahr sein und C wäre in diesem Fall, Gott wird Isaak von den Toten auferwecken. Es wird eine Auferstehung von Isaak geben, damit die Segenslinie fortgeführt wird. Abraham hat Gott wortwörtlich genommen. Wenn wir das Alte Testament wortwörtlich nehmen, dann sehen wir schon Ideen von der Auferstehung. Aber so ganz kann das auch noch nicht alles sein. Es steckt noch mindestens eine ganz große Linie da drin. Ein großer Gedanke, ausgedrückt am deutlichsten zum Beispiel in Habakuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer sich an Gott hält, der wird leben. Da geht es auch bei den Gesetzestexten darum. Wenn du das befolgst, sagt Gott, dann heißt es, du wirst leben, Verlängerung deiner Tage. Du darfst bei mir sein, in meiner Gegenwart, in dem Land leben, das ich dir gegeben habe, das ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Also wir haben diese große Idee, dass wer vor Gott gerecht lebt, wird leben. Wo Gott ist, da ist Leben. Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht ein Gott der Toten. Und so sagt Jesus einmal bei der Frage nach der Auferstehung, wieder mit so einer wortwörtlichen Analyse des Alten Testamentes. Wenn wir uns heute so fragen, wie ernst muss ich Gottes Wort nehmen, dann finde ich diese Stellen absolut bezeichnend. Hier wird wortwörtlich das Alte Testament ausgelegt. Da heißt es, dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Stelle vom Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Da heißt es, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da geht die Schlussfolgerung weiter, er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Und wieder sehen wir hier, du kommst zur Idee der Auferstehung, wenn du Gott im Alten Testament wortwörtlich nimmst. Wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams. Lange nachdem Abraham einen Fuß auf diese Welt gesetzt hatte und seinen letzten Atemzug getan hat, dann bedeutet es, Abraham lebt zu diesem Zeitpunkt. Denn Gott sagt nicht, ich war der Gott Abrahams. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams. Und Jesus, er war genau dieser Gerechte, wie wir vorgestern betont haben, der sein Leben in der perfekten Beziehung zu Gott gelebt hat. Und wer tut, was Gott sagt, der wird leben. Und Gott hat sein Leben vollkommen mit Jesus identifiziert. Und das sagt ein Autor dazu einmal, wie ich es total schön ausgedrückt finde. Die Auferstehung Jesu war die einzig logische Konsequenz seines vollkommen gottesfürchtigen Lebens. Die einzig logische Konsequenz. Finde ich ganz wunderbar formuliert. Und für uns bedeutet deswegen auch die Auferstehung genau das, dass wir das, was Jesus sich verdient hat, durch sein perfektes, einzigartiges Leben, dass er uns genau das schenkt und uns versprechen kann, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Auch für die Auferstehung, für meine Auferstehungshoffnung, sei Jesus Lob und Ehre und Dank. Also, Paulus hämmert es seinen Lesern damals und uns heute am Ostermorgen ein, die Auferstehung ist eine Tatsache. Gott hat es vorherbestimmt. Und weil Gott treu und verlässlich ist, gibt es die Auferstehung. Auferstehung als logische Konsequenz aus dem perfekten Leben Jesu. Und by the way, es gibt hunderte Augenzeugen. Und Paulus fügt dann noch an, und übrigens, ich bin einer davon. Ich bin übrigens einer dieser Augenzeugen. Und dann gibt er uns zum Schluss noch diesen persönlichen Aspekt der Auferstehung mit. Zuletzt aber, da hängt er quasi seine eigene Biografie an dieses Glaubensbekenntnis an. Er fügt sein Leben an die ganze Heilsgeschichte an, indem er weiter formuliert. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ich bin zur falschen Zeit geboren eigentlich. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Auferstehung hat Paulus' Vergangenheit verändert. Eine 180-Grad-Wendung im Leben. Also jemand, der quasi so weit weg ist von der menschlichen Vorstellung von errettet sein, weil er ja sogar die Gläubigen noch verfolgt hat, in Knast gebracht hat, Hinrichtungen beaufsichtigt hat. Paulus bezeichnet sich einmal als größten aller Sünder. Und dann steht er plötzlich vor dem auferstandenen Jesus und sagt, der auferstandene Jesus hat die Kraft, die schlimmste Vergangenheit in eine gesegnete Zukunft zu verwandeln. Und wenn das für Paulus stimmt, der sich als größten der Sünder bezeichnet hat, dann gilt es erst recht für deine und meine Vergangenheit, für deine und meine Lebensgeschichte. Und die Frage, die uns Ostern deswegen stellt, wo brauchst du dieses Jahr ein Osterwunder? Wo brauchst du dieses Jahr besonders die Kraft der Auferstehung, wie Paulus das im Philipper formuliert hat? Wo wünschst du dir dieses Jahr von Jesus dein persönliches Osterwunder? Bitte Jesus um genau diese Kraft in deinem Leben. Bitte ihn um dieses Osterwunder, um eine tiefgreifende Veränderung. Hab Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Und die Auferstehung hat Paulus Gegenwart genauso geprägt. Er schreibt durch Gottes Gnade, bin ich, was ich bin. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes verändert alles. Wir leben nicht mehr für uns selbst. Wir müssen uns nicht mehr um uns selbst drehen. Ich darf sehen, es ist alles ein Geschenk. Es geht um Jesus. Es ist alles nur Gnade. Und so war Paulus in eine komplett neue Wirklichkeit hineinversetzt, in ein komplett neues Leben. Bei ihm wird es ja total krass deutlich. Vorher hat er Menschen in den Knast gebracht. Jetzt sitzt er selbst wegen Jesus im Knast. Aber dennoch sieht er sein Leben auf einer neuen, vollkommen besseren Ziellinie unterwegs hier, weil er Jesus angehört. Und für uns gehört, für uns gilt genau das Gleiche. Auch wenn wir die Veränderung im Leben oft nicht so krass erleben wie so ein Paulus, so ein krasses Vorher, Nachher. Aber wenn wir auf Jesus zueilen, das Leben so mit dieser Brille sehen, dass alles, was ich bin, Gottes Gnade ist, dann können wir diese verändernde Kraft ganz genau so erleben. Dann ist die gleiche Kraft, die Paulus verändert hat, die dir und mir durch Jesus geschenkt wird. Jesus hat unsere Sünden mit in den Tod genommen und die Auferstehung zeigt, Sünde, Tod und Teufel haben nicht gewonnen. Wir gehören jetzt zu Christus und alles, was wir erreichen, alles, was wir tun, was wir an Gutem erleben dürfen, es ist alles Gnade, alles ein Geschenk. Und ich persönlich wünsche mir das, dieses Ostern, darin zu wachsen, in dieser Perspektive, in dieser Dankbarkeit, mit dem Blick auf diese Gnade für mich selbst und für andere zu leben. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und so sagt Jesus, wenn er selbst über die Auferstehung spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich möchte euch diese Frage mit in die Osterfeiertage geben. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist? Glaubst du, dass du in Ewigkeit nicht sterben wirst? Glaubst du das?